Zwei Frauen in der Bibel was erzählen und zwei Arten von Verschwendung. Zwei Frauen und zwei Arten von Verschwendung. Die erste Geschichte, die steht im Markus-Evangelium im Kapitel 4. Die kennt ihr wahrscheinlich, deswegen werde ich nur ein paar Aspekte beleuchten. Und zwar ist da Jesus unterwegs. Gerade war er jenseits des Sees Genezareth, hat einen Besessenen befreit und kam wieder zurück ans Ufer. Und es war schon eine ziemliche Geschichte mit diesem Mann da aus Gerada. Und jetzt kommt er da zurück und schon versammelt sich eine Riesenvolksmenge um ihn herum. Markus 5, Vers 21. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihre Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Jetzt wird gleich wieder was passieren, sogar der Synagogenvorsteher wendet sich an diesen Jesus, und das Töchterchen muss gerettet werden, denn es liegt im Sterben. Also Spektakel, ja, alles drängt und drückt. Wir gehen jetzt hin zum Haus des Jairus. Wir gehen alle dorthin, wir wollen sehen, was da passiert. Noch nie gab es einen, der so viele Wunder tat und der so drastische Ergebnisse hatte. Mitten in diesem Volksgemenge steht hier, war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten. Und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Im entsprechenden, in der entsprechenden Stelle in Lukas heißt's: Obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte. Diese Frau hatte ihr ganzes, was sie hatte, auch umsonst ausgegeben. Alle ihre Habe, ihren ganzen Lebensunterhalt hat sie da reingesetzt. Ja, ist ja logisch. Ja, sie will ja heil werden. Sie will gesund werden. Sie möchte wieder ganz normal in der Gesellschaft unter Menschen sein. Und jetzt hat sie ganz viele Ärzte aufgesucht und die haben alle möglichen Sachen ausprobiert. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, so in der Antike. Sie hatte vieles erlitten von vielen Ärzten. Vielleicht habt ihr mal andeutungsweise so eine Erfahrung gemacht, wo Ärzte eine falsche Diagnose gestellt haben, hat man Medikamente verabreicht, die gar nicht gepasst haben zu der Krankheit. Oder andere Dinge. Es sterben sogar Leute im Krankenhaus, obwohl sie da gesund werden sollten, ne? Und eigentlich gar nicht entsprechend behandelt werden, sondern durch irgendwelche Keime oder falsche Behandlungen zu Tode kommen. Und so muss auch diese Frau auch vieles erlitten haben. Und trotzdem hat es ihr nichts gebracht. Ihr Geld war verschwendet. Ihre Habe war zu nichts. Also hatte keinen eigentlichen Nutzen. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Und wenn man dann liest, was das so bedeutet, ja, das hatte hygienische Gründe, es hatte aber auch religiöse Gründe, was eine Frau wir leben ja da noch im Alten Testament, wie das mit dem Blutfluss war. Da steht in 3. Mose 15, wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage lang unrein. Jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Auch alles, worauf sie sich während dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Wer ihr Lager oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss seine Kleider waschen, sich selbst mit Wasser abspülen und bleibt bis zum Abend unrein. Auch wer irgendetwas auf ihrem Lager oder ihrer Sitzgelegenheit berührt, wird unrein bis zum Abend. Und dann Vers 25, dauert die monatliche Blutung länger als 7 Tage oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager und so weiter und so fort, wer diese Dinge berührt, wird selbst unrein und. Und dann muss sie noch ein Opfer bringen und all das. Und das hatte die. Sie hatte also einen Blutfluss, der außergewöhnlich war, der immer wieder kam und länger gedauert hat. Und das 12 lange Jahre lang. 12 ist immer auch eine Zahl der Vollendung, ja. Wir sagen von 12 Monaten und so weiter. 12 Stunden. Und solche Dinge drückt eben auch der Evangelist hier aus, dass die hatte wirklich genug an dem ganzen Ding. An diesem furchtbaren Leiden hatte sie echt die Nase voll. 12 Jahre lang. Jetzt hört sie von Jesus. Und wisst ihr, was sie macht? Sie geht trotzdem in die Volksmenge. Obwohl es eigentlich verboten ist, ja, unter Menschen da zu kommen, weil sie war ausgeschlossen von der Gesellschaft in dieser Zeit. Es war auch schlimm für die Frau. Sie war sozial im Prinzip erstmal geächtet. Niemand wollte und sollte mit ihr etwas zu tun haben, gar sie berühren oder dass sie jemanden berührt. Sie schert sich aber nicht darum, denn sie will heil werden, sie möchte gesund werden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an. Sie mischt sich unter diese Menge und denkt wahrscheinlich, jetzt falle ich nicht auf. Das sind so viele Leute aus anderen Gegenden, der kam mir gerade erst vom See zurück, da sammelt sich das Volk, es spricht sich rum wie ein Lauffeuer, der wird wieder ein Wunder tun. Und jetzt habe ich die Chance, vielleicht von hinten sein Gewand zu berühren. An der anderen Stelle heißt es die Quaste seines Gewandes. Das waren entsprechende Zipfel, wo daran erinnert werden sollte, dass der Jude sich an die Gebote Gottes hält und sich absondert und heilig lebt. Das haben viele, nicht nur die Priester, sondern auch religiöse Juden haben das auch, solche Quasten. Ich rühre das an, denn dann werde ich geheilt. Das hat sie geglaubt. Das war quasi nach ihrer Meinung die letzte Chance. Von hinten sich ranschleichen, unentdeckt, und ich berühre das. Denn sie sagte, wenn ich nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes. Und sie merkte am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich in der Volksmenge und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Beide erkennen, beide spüren, sie merkt, es ist vorbei. Mein Schritt hat sich gelohnt. Ich habe was Verbotenes getan, aber ich wollte den berühren. Ich weiß, der kann mich heilen. Ich glaube es, ich bin überzeugt. Und Jesus selber merkt es auch. Er spürt es auch. Kraft ist von ihm ausgegangen. Er fragt sogar, in der Parallelstelle heißt es, Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt. Wer ist es, der mich angerührt hat? Denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und die Jünger, Meister, die Volksmenge drängt und drückt dich. Und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Alle haben ihn gedrängt und gedrückt und berührt. Ja, er geht mit ihnen, sie gehen mit ihm. Das Drängen und Drücken ist die eine Sache, aber das Berühren im Glauben ist die andere Geschichte. Die eigentliche Geschichte. Während die Volksmenge mit ihm geht, hat sie nichts von Jesus empfangen. Er war sogar in ihrer Mitte. Er war leibhaftig da, der Sohn Gottes, der Wundertäter, war bei ihnen. Und sie gehen einfach nur mit. Machen wir das manchmal auch? Gehen einfach mit. Ja klar, wir sind Jünger, wir gehen mit. Mal gucken, was da passiert. Mal schauen. Mal gucken, was heute passiert. Aber eine Frau, die war so verzweifelt und hatte gleichzeitig den Glauben, der kann mich heilen. Wer hat mich angerührt? Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Wenn du ihn berührst, dann siehst du auch sein Angesicht. Du siehst, wer er ist. Und er kennt dich. Er spürt, da ist jemand, der will wirklich was von mir. Von mir. Nicht nur schauen, was da geschieht. Er möchte mich berühren. Oder sie. Die Frau aber voll Furcht und Zittern, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Es kommt ans Licht. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Eine wunderbare Geschichte, die sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringt, wie wichtig es ist, dass wir ihn wirklich berühren. Individuell, in unserer Zeit mit ihm und auch, wenn wir so zusammen sind. Das ist immerhin immer wieder eine neue Herausforderung. Warum kommen wir hierher? Ja, weil Gottesdienst ist. Und es ist ein wunderschöner Lobpreis. War gut, war schön, war gut. Aber berühre ich ihn? Berühre ich ihn in dem, was ich da singe? Spricht er zu mir? Kennt er mich? Redet er zu mir? Bin ich so, ja, richtig verlangend nach ihm selbst? Das müssen wir uns auch fragen, wenn wir uns freitagabends treffen. Warum kommen wir? Was machen wir da? Wollen wir ihn berühren? Möchten wir ihn wirklich erleben? Seine Kraft? Kraft geht von ihm aus. Er selbst möchte sich uns zuteilen. Und dieses ist immer wieder neu. Heute Morgen habe ich so gedacht, es ist ähnlich wie damals so beim Tempel. Da gibt es auch das Lied Take Me Into the Holy of Holies. Past the crowds of people. Past the priests who serve you. Nimm mich hinein in das Allerheiligste. Hinein da, wo der Thron Gottes ist, wo die Gegenwart Gottes ist. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wir können immer in das Allerheiligste vordringen. Wir brauchen nicht im Vorhof stehen bleiben. Ja, es ist gut. Es ist gut, um Vergebung zu bitten und wieder rein sein, wieder plus minus null sozusagen in diesem Opfer, das wir dann anerkennen von Jesus und Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist die Voraussetzung. Aber dann bleiben viele im Heiligtum stehen. Ist auch wunderbar. Da gibt's Schaubrote, da wird man genährt, gibt man geistliche Speise und kriegt Licht. Da ist auch der Leuchter. Und es ist immer noch nicht die direkte Gegenwart Gottes. Es geht eigentlich dann darum, durch den Räucheraltar, der an der Grenze zwischen Heiligtum und Allerheiligstem steht, durch Gebet sozusagen hineinzukommen in die Gegenwart Gottes. Dort im Innersten erlebe ich ihn dann wirklich. Und wirklich vorwärts zu gehen, hineinzugehen und sich auch nicht zu scheuen. Das heißt, dass wir nun den Weg bereitet bekommen haben, dass er uns den Weg bereitet hat, durch sein Blut einzutreten in das Allerheiligste. Es bin nicht ich selber, ja, ich mache das nicht. Er selbst hat den Weg bereitet. Ich glaube, was uns oft daran hindert, wirklich vorwärts zu kommen und ihn zu berühren, ist unser Schuldgefühl, unser Schuldbewusstsein. Ah, ich bin doch nicht so ganz auf Zack und außerdem habe ich das und das gemacht und ach du je, oh je, wie kann ich jetzt direkt zu Gott kommen? Ja, gerade jetzt sollst du kommen. Sein Blut ist immer für dich vergossen. Du musst nichts wieder gut machen, sondern du kannst jederzeit hineinkommen, ihm begegnen, direkt ihn erleben, seine Stimme hören, sein Wort hören, sein Wesen berühren. Man hat so, gibt ja Interpretationen, die sagen, ja, das Mädchen war auch 12 Jahre alt und die Frau hatte 12 Jahre diesen Blutfluss, wie wenn es auch symbolisch dargestellt ist, dass sie wurde quasi geboren, das Mädchen, von dem Synagogenvorsteher, als diese Frau krank wurde. Wie wenn wir auch hineingeboren sind in die Krankheit der Sünde. Hineingeboren sind. Und dann kommt der Erlöser und rettet uns und befreit uns. Und dann werden wir vom Tod der Sünde in das Leben gebracht. Dieses Mädchen wurde ja von Jesus quasi auferweckt. Er sagt zu ihr, er ergriff des Kindes Hand und spricht zu ihm, Talitha kumi, das ist verdolmetscht, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Kommt da plötzlich. Es war nämlich 12 Jahre alt. 12 Jahre Blutfluss, 12 Jahre war das Mädchen. Es stirbt. Man könnte es als eine Person betrachten. Es waren 2 weibliche Personen, eine Frau und ein Mädchen. Und in unserer Krankheit, in unserer Verderbtheit und Abweichung von Gott durch Sünde und sündhafte Gedanken und Abweichungen kommt er und stirbt für uns am Kreuz, nimmt die Sünde auf sich und sagt, jetzt darfst du leben, jetzt wirst du geheilt und jetzt darfst du aufstehen. Jetzt kann er auch zu dir sagen, Talitha kumi, Steh auf, liebe Frau, lieber Mann. Steh auf und lebe. Das ist die Geschichte in ihrem Kontext. Das, was da beschrieben wird, hat sehr, sehr hohe Bedeutung. Dann komme ich zur zweiten Frau. Die ist ein paar Kapitel weiter beschrieben. Da gibt es 6 Tage vor dem Passa gibt es ein Ereignis. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 12. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Dieses Bethanien liegt auf dem Ölberg, das gibt es heute noch, wo der Lazarus eben sein Zuhause hatte und wo schon mal was passiert war, nämlich dass er von den Toten erweckt wurde. Dort war die Situation also quasi fast eine Woche vor seinem Tod, kam er da rein, hat sich dort bei seinen Freunden zu Tisch gelegt und dann war eine Frau, ich nehme mal an, das war die Schwester von dem Lazarus, die wird ja auch mal erwähnt an der anderen Stelle, und bringt ein Pfund Salbe von echter kostbarer Narde. Narde war ein spezielles Gewürz, das für Arzneien, Salben und Ölen diente, als Importartikel aus Indien sehr teuer war. In Markus 14, wo die Parallelstelle steht, heißt es, da lag eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit dieser kostbaren Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Das, was diese Frau da gebracht hat, wenn man das überlegt, 300 Denare war das wert. Wenn ein Tagelöhner maximal einen Denar am Tag verdient hat, kann man sich vorstellen, wie teuer das Ding war. Ja? Fast ein Jahresgehalt. Ich bin jetzt hier, was weiß ich, was ihr verdient, ja, egal, aber könnt euch mal ausrechnen, was das bedeutet. Ja? Einfach dein Jahresgehalt, oh, bitteschön. Und es war ja für nichts. Also es hat ja keinen eigentlichen Zweck gehabt. Es konnte nicht verkauft werden. Natürlich hätte man es verkaufen können, aber da war es zu spät, es war zerbrochen. Das ganze Fläschchen war gefüllt mit diesem Wert und sie hat es einfach zerbrochen und auf den Kopf Jesu gegossen. Auf sein Haupt. Einige waren unwillig bei sich selbst. Wozu diese Verschwendung? Wozu diese Verschwendung? Eine zweite Verschwendung. Die erste Frau, die hat alles aufgebracht. Es hat nichts genützt. Und das da? Nützt es etwas? Wer sagt denn dir, dass du hier heute Morgen sein musst? Wieso machst du das? Können doch die Leute sagen, heute schlafe ich aus. Das ist 3. Advent. Haben gestern noch Party gehabt, Weihnachtsfeier oder 2 Filme angeguckt. Was muss ich jetzt da morgens herumdackeln bei dem Wetter da? Schneit und Straßen sind unsicher. Ist doch Verschwendung. Was soll das? Warum nimmst du dir täglich Zeit mit Gott? Das bringt doch nichts, oder? Das ist eine Verschwendung. Man könnte doch stattdessen Schnee schippen oder Laub rechen oder was weiß ich, Wohnung putzen. Kehrwoche. Wozu ist diese Verschwendung? Diese Salbe hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Oh, da kommt das Soziale raus, ja. Man hätte können. Es gibt da so viele Arme. Ja, das gibt's. Sie wurde sogar angefahren, die Frau. Was machst du das? In Johannes heißt es, das war Judas, der sich da hervorgetan hat mit diesen Äußerungen. Und der einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte. Er sagte das aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was reingelegt wurde. Der hätte sicher das verkauft, ja, aber ein Teil davon wäre in seine Tasche geflossen. Jesus sagt, lasst sie, Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ich frage euch, warum hat diese Frau das getan? Gebt mir mal ein paar Antworten. Was denkt ihr? Was bringt die Frau dazu? Hm? Ja, okay.
Wertschätzung.
Mhm. Ja? Noch eine? Noch ein Kommentar? Sie hat diesen Wert erkannt. Wenn das der Sohn Gottes ist und der so mir zu mir spricht und mich berührt, wenn er das wirklich ist und ich glaube, dass er das ist, dann ist er wert, alles ihm zu geben. Er selbst hat so viel Wert, dass ich ihm das einfach schenke. Ich möchte meine Liebe zum Ausdruck bringen. Ich möchte meine Wertschätzung ihm gegenüber so deutlich zum Ausdruck bringen. Was das mich gekostet hat, ist mir vollkommen egal. Es ist sogar, vielleicht ist es das Kostbarste, was sie hatte. So reich waren die Leute nicht. Der Lazarus sowieso nicht. Und dann kommt dieser Jeshua, den sie ja schon kannte von der Auferweckung ihres Bruders, sagt, Menschenskind, jetzt komm, Jesus, ich möchte alles, was in mir ist, zum Ausdruck bringen. Ich habe was, was ich aufbewahrt habe. Nur für spezielle Zwecke habe ich das aufbewahrt. Ganz, ganz speziell. Ich hole das jetzt. Niemand hat ihr das gesagt, sie soll das tun. Sie hat es einfach geholt aus ihrem Raum und hat es gebracht und hat es zerbrochen. Und der ganze Haus wurde von dem Duft dieser Salbe erfüllt. Er war es wert für sie. Arme habt ihr alle Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Hat sie gemacht. Denn als er tatsächlich dann starb und in dieses Grab gelegt wurde, da kamen sie dann nach einer Zeit mit den ganzen Ölen und so weiter. Und er war gar nicht mehr da. Niemand konnte seinen Leichnam salben. Auch die Frauen nicht, die das alles mitgebracht haben. Es war damals so üblich, mit wohlriechenden Kräutern und alles, ihn zu balsamieren. Es war nicht mehr möglich. Es war nur eine Frau, der es möglich war. Und sie hat ihn gesalbt. Vor seinem Begräbnis schon. Davor schon. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Er hatte eine Ahnung, was das bedeutet. Sie wissen wir nicht, aber sie hat es getan. Und Jesus sagt, wo immer das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zum Gedenken an sie. Machen wir ja gerade, gell? Jetzt gerade geschieht es. Das Evangelium wird gepredigt. Ja, Jesus ist für uns gestorben. Er ist da. Er möchte kommen. Aber das Zweite ist, es gibt Menschen, die sich ihm vollkommen hingeben. Die alles für ihn aufgeben. Die sich an ihn verschwenden. Und das ist in seinen Augen keine Verschwendung. Wenn ich mich an Jesus verschwende, ist es in seinen Augen ein Wohlgeruch. Der Wohlgeruch steigt auf vor ihm und im ganzen Haus. Und es hat auch eine Bedeutung, dass dieses Fläschchen zerbrochen wurde. Es ist so etwas wie, ja, wir erleben manchmal so einen Zerbruch, der von Gott eingeleitet wird. Durch irgendeinen Umstand, durch Dinge, die uns überhaupt nicht passen. Und er lässt es dann zu. Und wenn wir dann an ihm bleiben, ihn weiter lieben, ihm nachfolgen, dann zerbricht eine äußere Schale. Dann zerbricht unser Ego. Dann zerbricht so manches Stolz und was immer uns manchmal so anklebt. Und wenn dann dieses Öl, dieses wohlriechende Öl herausströmt, das hat einen ganz speziellen Geruch, einen Duft. Das erkennt man bei Christen, die was durchgemacht haben, aber bei Gott geblieben sind und in der Liebe zu Jesus geblieben sind. Die haben etwas Besonderes an sich. Das ist wie wenn sie etwas ausstrahlen, den Wohlgeruch, den er ihnen gegeben hat. Es ist Christus selbst. Diese Salbe ist der Gesalbte selbst in uns und durch uns. Und den verbreiten wir, diesen Geruch, egal wo wir hingehen. Ein Wohlgeruch zum Leben, sagt Paulus. Das ist etwas ganz Spezielles. Und ich möchte zwei Punkte noch erwähnen in puncto Verschwendung. Das eine ist, ja, wenn man sich Jesus anvertraut in jungen Jahren oder älter, das spielt keine Rolle, dann gibt man sich ja in seine Hände. Ja, sagt man, okay, Herr, führe mich, leite mich, ich möchte dir dienen und all diese Dinge. Und dann ist es oft so, dass manches, was man vielleicht auch erreichen könnte, beruflich oder gesellschaftlich oder beziehungsmäßig, findet dann nicht mehr statt. Ich möchte euch kurz eine kleine Geschichte vorlesen von dem bekannten chinesischen Christen Watchman Nee. Der hat Folgendes dann erzählt. Vor vielen Jahren kehrte ich von Shanghai in meine Heimatstadt zurück. Eines Tages, als ich auf meinen Stock gestützt über die Straße ging, ich war nicht sehr kräftig, begegnete mir einer meiner ehemaligen Professoren. Er lud mich zu einer Tasse Tee ein und wir setzten uns in ein kleines Restaurant. Er betrachtete mich von Kopf bis zu den Füßen und sagte dann, sieh nur an, wir alle haben damals zur Zeit Ihres Studiums sehr viel von Ihnen gehalten und große Hoffnungen auf Sie gesetzt. Wir dachten, dass aus Ihnen einmal etwas würde, dass Sie einmal jemand darstellen würden. Wollen Sie mir etwas sagen, dass Sie es immer noch nicht weitergebracht haben? Indem er diese Frage stellte, blickte er mich mit seinen durchdringenden Augen an. Ich muss gestehen, dass ich in der ersten Reaktion auf diese Worte am liebsten geweint hätte. Meine Gesundheit war dahin, alles war für mich dahin und hier stand nun mein Professor, der mich Rechtswissenschaft gelehrt hatte, und fragte mich, Sie haben es immer noch nicht weitergebracht? Kein Fortschritt, kein gar nichts? Doch schon im nächsten Augenblick, es war zum ersten Mal, dass ich dies erlebte, wusste ich wirklich, was es bedeutete, den Geist der Herrlichkeit auf sich ruhen zu haben. Der Geist der Herrlichkeit, nichts weniger als der Geist der Herrlichkeit, ruhte in jedem Augenblick auf mir und ich konnte aufblicken und sagen, Herr, ich preise dich. Dies ist der beste Weg und die beste Sache, die ich je gewählt habe. In den Augen meines Professors war es eine völlige Verschwendung, dem Herrn zu dienen. Aber genau das ist es, was das Evangelium bewirken will. Ein völliges Hingeben an den Herrn. Und so kann es sein, dass manche berufliche Karriere flöten geht. Manche Dinge, wo wir auch machen könnten, wo wir vielleicht die Gaben dazu hätten, die Talente, wo eine Botschafter sein oder sonst was. Ja, ich wollte mal im Auswärtigen Amt was machen. Ja, sogar gedacht, Mensch, das könnte ich doch machen hier. Klar, überall auf der Welt, Konsul, was weiß ich. Der Herr wollte das nicht. Ja. Ist so eine Verschwendung, oder? Oder was denkst du, was aus der hätte werden können? Vielleicht was ganz anderes. Aber nun bist du Christ geworden. Ätschegäbele, oder? Ja, aber wisst ihr, was bedeutet es schon, irgendwas zu sein, irgendwas zu werden im weltlichen Teil, sogar im christlichen Bereich? Ja, was bedeutet es? Da steht halt einer vorne und redet oder macht dies und jenes, hat Gemeinden gegründet, hat große Werke getan und. Was ist mein Leben? Ich sagte, dein Leben ist verschwendet. Oh. Aber ich darf dir auch sagen, an den Herrn. Und wisst ihr, das ist viel, viel kostbarer. Viel kostbarer. Dieser Geruch, der riecht so stark. Und den mag Gott. Es ist doch klar, dass es ihm wohlgefällt. Alles, was du an ihn gibst. Dein Leben, deine Karriere, dein Beruf und deine Finanzen, deine Beziehungen. Manchmal muss man Beziehungen aufgeben oder werden zerbrochen wegen ihm. Sogar im christlichen Bereich, tut mir leid, wenn ich das sage, aber es ist so. Ich will vorangehen, okay, andere dürfen auch vorangehen, aber wenn das Vorangehen bedeutet, dass ich gehindert werde, dann lasse ich es halt sein. Ich verschwende mich an ihn. Ich möchte, dass er mein Bestes ist. Und dann gibt man dann auch mal kostbare Dinge auf. Vielleicht die kostbarsten. Welch eine Verschwendung. Das Zweite, was machen wir, was bedeutet das, ihm alles zu geben? Das heißt zum Beispiel auch, ihm die Zeit zur Verfügung zu stellen. Ich hatte mal eine Zeit, als ich im Referendariat war, da habe ich 2 Jahre noch bei meinen Eltern wieder gewohnt und da waren so gut wie keine sozialen Kontakte, die ich in Stuttgart hatte. Und ja, was mache ich da jeden Abend? Ja, natürlich kann ich meinen Unterricht vorbereiten und dies und jenes. Aber was ich gemacht habe, das habe ich ganz oft gemacht, okay, ich nehme mir Zeit für den Herrn. Wir haben einfach mal eine Stunde Lobpreis gemacht und gesungen und gebetet. Und es war so stark. Das hatte nach außen hin gesehen überhaupt keinen Effekt. Das hat nichts Nützliches. Ja? Wir Schwaben wollen immer, das muss ja was geben, das muss ja was rauskommen dabei. Man investiert und muss was rauskommen. Nein, wisst ihr, was rauskommt? Dass er mich berührt, dass er mich umwandelt, dass ich sein Haupt salbe. Lieber sitze ich zu den Füßen Jesu, als dass ich rumwusle wie die Martha. Das ist manchmal ganz wichtig. Das ist keine Verschwendung. Die Martha wird nicht mehr erwähnt, nur noch, dass sie da auch war. Aber die Maria wird erwähnt, sogar bis zum Ende, bis zu seiner Wiederkunft, was sie getan hat. Sie hat alles getan, was sie konnte, sagt Jesus. Und es war eine so wunderbare Zeit, über 2 Jahre lang, wo ich nicht groß mit christlichem Dienst und alles. Es war ein bisschen was, ja, aber das war gar nicht wesentlich. Wesentlich war die Zeit mit ihm. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie viel Zeit nimmst du mit ihm? Ist er dir es wert, deine Zeit auch dran zu geben, zu verschwenden an ihn? Hey Jesus, du bist so wunderbar und du redest zu mir. Und ich möchte meinen Geist dir öffnen. Heute ist ja der 3. Advent und dann singt man ja, macht hoch die Tür und all diese Dinge. Aber da heißt es auch, oh wohl dem Land, oh wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König zieht ein. Das ist der Hauptpunkt beim Advent. Der König will immer einziehen in unser Herz, in unsere Gemütslage, in unsere Depression, in unseren Rückzug, in unsere Sündhaftigkeit. Er möchte jeden Tag einziehen. Und dann können wir auch singen, ach komm, mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür dir offen ist, zieh mit deiner Gnade ein, dein Herrlichkeit auch uns, auch mir erschein. Das ist das Wesentlichste, was es gibt. Die Frau, die Jesus wirklich berührt und alles umsonst gegeben hat an die Ärzte, das war wirklich nutzlos. Aber sie berührt ihn, sie kommt. Die durchbricht sogar religiöse Gesetze. Das muss man manchmal auch, liebe Geschwister. Wir leben nicht in der Religion. Wir leben nicht in Gesetzen. Wir leben in der Beziehung zu ihm. Und da kann es mal ganz ungewöhnliche Dinge geben, damit ich ihn treffe, damit ich ihn erfahre. Und dann mache ich vielleicht auch mal eine Reise oder sonst was. Egal was es ist, ich will ihn berühren. Und ich verschwende auch ihm. Und es ist so, wie ich gesagt habe, wir geben ihm unser Leben. Wir dürfen das tun, weil er so wertvoll ist. Er ist so unendlich wertvoll. Und Jesus selber trat in unser Leben, damit wir ihn tatsächlich erfahren und umgewandelt werden in sein Bild. Und er möchte das tun und es tut so gut, wie wir vorhin gesungen haben, in seiner Gegenwart zu sein. Das bringt immer was. Da hat Arthur Schwab was davor.